In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Menschen den Menschensohn? Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete und sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Im Evangelium klingt es heute, als wenn Jesus mittels seiner Jünger eine Art Meinungsumfrage starten würde. Wofür ihn das Volk hält, will er wissen. Nun, mit dem Ergebnis kann er recht zufrieden sein. Das Volk sieht ihn laut der Worte der Jünger als ganz hoffnungsfroh, als einen der Propheten, einen Propheten in der langen Reihe derer, die das kommende Heil verheißen, das kommende. Jesus aber wechselt dann von der Meinungsumfrage vom Was sagen die Leute? In die Einladung zum Bekenntnis: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und damit bekommt die Frage eine Direktheit, eine Unausweichlichkeit, die jeder spüren dürfte, der dieses Evangelium hört oder liest. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? In der Frage steht ein Aber. Ihr aber. Das, was so im Allgemeinen gilt, reicht hier nicht aus, der Frage Jesu standzuhalten, was man halt so sagt. Im Mann, was man so sagt, ihr, im Mann stehen zu bleiben, in dem, was man so sagt, ist kein Ausweg, den uns das Evangelium lässt. Zu direkt ist die Fragestellung. Denn die Taufe, die hat uns ja in eine Nähe zu Christus gebracht, die ein Ausweichen dieser Frage nur um den Preis zulässt, dass wir uns vorsichtig distanzieren. Von der Taufe, vom Glaubensbekenntnis, nicht ganz so ernst gemeint. Katholisch schon, wir sind schon katholisch, aber nicht fanatisch, sagen die Leute gern, nicht fanatisch. Wir wissen, was gemeint. Ja, wenn ich mal alt bin, vielleicht, ja. Es ist aber, Entschuldigung, verdammt ernst gemeint, denn was Jesus uns hier anbietet, ist eine Gemeinschaft mit ihm. Ja, geradezu eine Herrschaft mit ihm, die durch keine Macht der Unterwelt gestoppt werden kann, wie wir gehört haben. Und es ist ein heiliger Ernst, nein, eine heilige Freude. Gott selbst lädt mich ein, mit ihm zu sein, zu gehen, Gott will bei mir, ja, in mir sein. Die Mystiker erzählen es in poetischer, bilderreicher Sprache, das Unaussprechliche. Er will in mir sein und mir hier und jetzt die Fülle des Lebens bereits schenken. Diese Jünger, die mit Jesus durch das Land ziehen, die fragt Jesus noch einmal: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Einer ist es, der antwortet. Es muss immer einer sein, der antwortet, nicht in dem Sinne, dass einer spricht und die anderen schweigen. Und jeder muss für sich antworten: Ja, ich glaube, dass ich in dieser Gemeinschaft im Volk der Getauften Gottes Reich erleben darf und dass durch mein Mitleben mit den Schwestern und Brüdern dies konkret wird. Können wir das wirklich sagen, dass ich hier Reich Gottes, angebrochenes, nicht vollendetes, erlebe? Ich will auf diesen Punkt gar nicht näher eingehen. Das ist meiner Meinung nach ein Knackpunkt unseres Zusammenlebens in der Kirche. Wie ernst nehme ich diese Gemeinschaft untereinander und diese tiefe Gemeinschaft mit Jesus Christus? Dieses Evangelium handelt nicht vom Jurisdiktionsprimat des Papstes, auch wenn umgekehrt natürlich die Rolle des Petrusamtes in der Kirche genau nach diesem Evangelium gestaltet werden muss. Hier aber im Evangelium, im Zusammenhang mit dem Bekenntnis des Petrus, geht es um viel mehr. Weil Jesus nicht irgendeiner der Propheten ist, der sich dem Untergang entgegenstemmt, den Römern oder anderen, und das Kommende nur verheißt, sondern weil Jesus der Messias ist, durch den das Himmelreich real angebrochen ist. Und darum ist das Wort Jesu an Petrus auch überhaupt erst möglich durch diese engste Verbindung des Himmels mit der Erde durch Jesus. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Engere Verbindung zwischen Himmel und Erde geht nicht. Jetzt noch. Denn mit dem Tod und der Auferstehung Jesu ist Himmel nicht einfach nur jenseitig und zukünftig, nach dem biologischen Tod etwa, sondern gegenwärtig im Leben der Kirche. An das erfahrbar, erfahrbarer zu machen, das ist Aufgabe jederzeit und gerade heute. Das alles meint Jesus nicht abstrakt, als eine blutarme Theologie. Er baut es auf konkrete Menschen, so wird Simon zum Petrus, dem Felsen. Und was hier geschieht, ist Anteil am Reich Gottes, dem Himmelreich. Dein Reich komme, wenn wir das beten, meinen wir das auch so? Das ist die große Bitte im Vaterunser, die wir beten und sollen es aus der Erfahrung, dass Gottes Reich schon begonnen hat. Paulus, hörten wir in der zweiten Lesung, schreibt darüber voller Begeisterung in seinem Brief an die Römer: O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Kommt zum Schluss. Wir aber, noch einmal, wir aber, für wen halten wir denn Jesus? Sehr wenige von uns werden in ihrem Glaubensweg eine Art Damaskus-Erlebnis gehabt haben, wie Paulus es berichtet, der dadurch vom Saulus zum Paulus geworden ist. Aber gab es in unserem Leben, und ich kann das zutiefst bejahen, nicht auch Situationen, wo unsere Pläne völlig durchkreuzt wurden? Ja, was ist denn jetzt los? So soll mein Leben laufen? Wo wir im Nachhinein, wo es galt, Schwieriges oder Leidvolles durchzustehen, und wo wir im Nachhinein sagen konnten, gerade dadurch wurde ich geerdet, hat sich ein Fundament fast wie ein Fels gezeigt, auf das ich immer wieder zurückkommen darf und vertrauen darf. Dieses Getragensein vom, ja sagen wir, kreuztragenden Christus. Wahrscheinlich haben wir alle Grund genug, um in die Worte des Paulus, diese Worte des Staunens und der Dankbarkeit einzustimmen, jeder auf seine Weise, jeder anders begründet, um mit unseren Worten zu sagen, tief und reich, o Gott, ist deine Weisheit. Du Sohn des lebendigen Gottes, wenn auch manches für uns auf Anhieb unergründlich war. Und gerade deswegen dir, Gott, Ehre, Lob und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.